HR Info. Das Interview.
Mit Andreas Meyer-Feist, heute aus Utrecht, mitten in den Niederlanden. Hier lebt und arbeitet Erika Meyers. Bei ihr sind wir zu Gast. Eine der wichtigen politischen Stimmen im Land, Chefredakteurin der Zeitschrift Helling für Politik und Kultur. Unser Thema heute, wie ticken die Niederländer vor der Wahl, die ja auch für uns und für Europa viel entscheiden kann. In Deutschland macht man sich große Sorgen. Driften die Niederlande ab nach Ultrarechts? Werden unsere Nachbarn bald seltsame Außenseiter? Regiert von einem Trump-Verschnitt, gut geföhnt, aber er will alles wegrasieren, was fremd erscheint. Nach dem Motto, die Niederlande zuerst. Erika Meyers, Sie haben es ja hier prächtig in Ihrem Büro. Blick auf die Grachten, alte Giebelhäuser aus Backstein, Straßencafés. Die ganze Stadt fährt Rad, eine holländische Postkartenidylle. So stellt man sich das ja vor. Die lässigen Niederländer leben und leben lassen. Aber alle Welt spricht über den Rechtspopulisten und Islamhasser Geert Wilders. Er will an die Macht, koste es, was es wolle. Wie wohl fühlen Sie sich denn im Moment hier in den Niederlanden?
Ja, das ist noch nicht so einfach. Stimmt, die lässige Atmosphäre ist nach wie vor da, aber es zeigt sich auch eine Spannung. Vielleicht wie das Wetter letzte Woche war, dieser Sturm, der über uns Land gerast ist. Dieses Gefühl, dass sich da einiges ändern könnte, wo man doch diese Unruhe spürt, sich Sorgen macht.
Das Problem haben wir jetzt bald, es sind Wahlen. Was ich nicht ganz verstanden habe, bevor wir auf die Inhalte kommen, warum wird eigentlich mitten in der Woche gewählt, am 15. März? Ist das dann zwischen Arbeit und Geschäft?
Wochentag wird eigentlich immer gewählt in Holland, weil dort können vor der Arbeit und nach der Arbeit wählen. Das ist bis 9 am Abend und dann sind die meisten Leute eher auf den Beinen.
Jetzt denken wir in Deutschland hier auf die Niederländer, das sind total lässige Typen. Ja, also bisher haben wir das gedacht, seit Wilders ändert sich das Bild ein bisschen. Und wenn ich da mal sehe, wie viele Parteien sich da zur Wahl stellen, mehr als 80, das dauert doch eine halbe Stunde, bis man da durch ist in der Wahlkabine, oder nicht?
Ja, das wird ein dickes Teil, was wir da durchblättern müssen am 15. März.
Stehen die Leute da Schlange?
Ja, meistens schon, ein bisschen schon, ja. Alles durchblättern muss man ja nicht. Es gibt natürlich doch die größten Parteien, wo man am meisten hinschaut. Das Gute aber, eine sehr interessante Folge dieser vielen Parteien ist, dass die Kampagnen auch wieder mehr wirklich um den Inhalt gehen.
Weil so viele Parteien da sind.
Natürlich die Partei von Geert Wilders und die Liberalen, das sind die beiden größten im Moment. Aber der Distanz ist auch nicht so riesig. Und Holland ist ja ein Koalitionsland. Also wir wissen, nach den Wahlen muss noch mal neu geschaut werden. Der größte Partei kann auch außer Spiel kommen. Das heißt, die Parteien schauen auf, dass sie nicht zu viel gegeneinander sagen. So wie vor 4 Jahren, das war eine unschöne Kampagne. Also wo die Parteien sich wirklich gegenseitig angegriffen haben, ziemlich, ziemlich schlimm. Und diesmal ist das nicht der Fall. Die greifen sich nichts an. Und deswegen geht es dann mehr um Inhalte.
HR Info, das Interview heute aus Utrecht mit einer der besten Kennerinnen der Niederlande, der Journalistin Erika Meyers, Chefredakteurin des Magazins De Helling für Politik und Kultur. Wie geht es unseren Nachbarn gerade vor den wichtigen Wahlen am 15. März, bei denen sich ja auch für Europa viel entscheiden kann? Und bevor wir zu Geert Wilders kommen, den ja auch in Deutschland jeder kennt, ich habe so das Gefühl, man hat ja unheimlich Angst vor den Russen, dass die hacken und die Wahlcomputer irgendwie beeinflussen. Rechnen Sie denn überhaupt damit, dass es einen Tag später ein Ergebnis gibt?
Anscheinend dürfen sie schon Computer benutzen, um alles zusammenzurechnen. Aber das wirkliche Zählen ist tatsächlich von Hand. Ja. Wahrscheinlich ist es eine Folge von der ganzen Geschichte in Amerika mit den Hackerei dort.
Und ja, aber sind die Niederlande so wichtig für Russland?
Ich weiß das nicht, aber anscheinend hat es ein paar Signale gegeben, wieso man jetzt so vorsichtig ist.
Geert Wilders, das ist dieses Schreckgespenst, ein Rechtspopulist, der auch in Deutschland aufgefallen ist. Der hat ja nach dem Berliner Anschlag einen Tweet abgesetzt mit einem Bild, Angela Merkel mit blutigen Händen. Ist das so ein Stil, der in den Niederlanden ankommt? Wenn ich mir die Leute hier ansehe, glaube ich das nicht.
Naja, die Ungleichheit in Holland wächst auch, so wie weltweit, so wie europaweit. Die Unterschicht der Gesellschaft wird ärmer und hat weniger profitiert von alles Gute, was Europa und die Globalisierung viele Leute gebracht hat. Also es geht nicht alle so gut. Es gibt Sorgen. Leute machen sich Sorgen um ihre Rente, über die Gesundheit und wie das geregelt ist. Es ist das Ende der Wohlstandsgesellschaft. Es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass es die Kinder besser geht wie einem selber. Also das sind alles Sachen, die Leute einfach unsicher machen.
Aber wenn man sich überlegt, mit welchen Argumenten zum Beispiel Geert Wilders arbeitet, also er hält ja den Koran für schlimmer als Hitlers Mein Kampf, das hat doch gar nichts zu tun mit dem Leben der Menschen und zumindest auch nicht mit denen, die sich vielleicht von wirtschaftlichem Abstieg bedroht sehen.
Die Angst ist da. Die Angst für das Fremde ist da. Und es stimmt natürlich, dass vieles sich geändert hat in sehr kurzer Zeit. Und das verunsichert eine Gesellschaft. Und ich denke auch, dass viele Leute, die Wilders wählen, vielleicht solche Sprüche überhaupt nicht unbedingt unterschreiben.
Das heißt, es ist Protestwahl.
Zum Teil. Man sieht auch, dass Wilders er hat ein bisschen verloren im letzten Monat. Eigentlich seit Trump gewählt worden ist als Präsident der Vereinigten Staaten, ist sein Anhang etwas kleiner geworden, weil Wilders hat ja den Trump umarmt, hat gesagt, das ist einer von uns. Und viele Leute sehen jetzt, was er macht und denken, oh, wenn das die Wirklichkeit ist, vielleicht dann doch lieber nicht. Also es geht jetzt ein bisschen zurück. Zwischen 22-26%. Die anderen Parteien haben die anderen 80%. Also es ist nicht so, dass ganz Holland auf einmal hinter Wilders herläuft.
Das heißt, die Chance für ihn, dass er hier Regierungschef werden könnte, ist eher gering?
Sehr, sehr klein.
Aber wenn er zum Beispiel zusammengeht mit einer anderen Partei, zum Beispiel mit der derzeitigen Regierungspartei von Ministerpräsident Rutte. Er kommt ja aus dem Dunstkreis dieser Partei. Er hat diese Partei vor vielen Jahren verlassen und dann seine eigene Partei gegründet. Das wäre doch eine Chance für ihn.
Alle Parteien haben bis jetzt gesagt, sie werden nicht mit Wilders zusammen regieren. Und ich glaube auch, dass die Liberale Partei das nicht tun wird. Und die Christdemokraten haben ja Erfahrungen gemacht mit ihm, haben so etwas wie eine Zusammenarbeit ausprobiert. Und das sind die Leute, die jetzt immer noch die Spitzenkandidaten sind. Und die haben schlechte Erfahrungen gemacht, weil Wilders einfach bei Verhandlungen einfach weggelaufen ist und also kein zuverlässiger Partner ist. Und deswegen glaube ich sie auch, wenn sie sagen, ich arbeite nicht, ich werde nicht mit Wilders regieren. Wie das mit den Nachfolgern wird in ein paar Jahren, das ist eine andere Frage.
HR Info, das Interview heute aus Utrecht mit der Journalistin Erika Meyers, Chefredakteurin des Magazins De Helling für Politik und Kultur. Aber wenn Sie jetzt mal auf die Wahl schauen, kann es sein, dass es dann, also wir haben ja jetzt schon 13 Parteien im Parlament, dass es vielleicht eine Koalition aus 5 oder 6 Parteien aus dem linken Spektrum gibt und dass Geert Wilders dann überhaupt keine Schnitte machen kann?
Das ist ja wohl möglich. Es gibt natürlich die Variante Christdemokraten und Liberalen und dann noch mit den Sozialliberalen. Es gibt auch die Variante, dass die Mittelparteien, die 4 Mittelparteien, die jetzt alle so um die 16% haben, dass sie sich zusammenschließen, auch extra, um die beiden Größeren rauszuhalten. Das wird wahrscheinlich eine schwierige und langwierige Koalitionszeit werden. Also die Verhandlungen können sich da ziemlich hinziehen. Mhm. Ja.
Im Wahlkampf spielt Fremdenfeindlichkeit die Hauptrolle. Warum ist das eigentlich so? Hat das damit zu tun, dass die Niederlande gar nicht so liberal sind, dass man Einwanderern keine Chance gibt, selbst wenn sie hier schon lange leben, nach der Devise einmal Migrant, immer Migrant?
Also erstens würde ich sagen, ich würde da nicht mehr in der zweiten und dritten Generation würde ich da nicht mehr von Migranten sprechen, sondern einfach von Niederländern mit einem Immigrationshintergrund. Aber das sind Niederländer und ich glaube, das ist der erste große Fehler, die viele gemacht haben, um immer noch zu sagen, was du auch machst, wie gut du in Holländisch sprichst, wie du arbeitest, du wirst nie wirklich ein richtiger Holländer. Und diese Grenze hat sich verhärtet, auch unter Einfluss von Wilders. Und ja, das hat natürlich auch als Folge, dass viele Leute aus Migrantenfamilien sich irgendwie nicht mehr so zu Hause fühlen hier. Und das, das führt zu mehr Polarisierung in der Gesellschaft.
Aber trotzdem gibt es ja hier nicht das, was es in Paris zum Beispiel gibt. Die Vorstädte, die Ghettos, das ist doch ein großer Unterschied.
Man muss auch nicht generalisieren. Also die Migranten kann man sowieso nicht alle zusammenwerfen. Und es gibt große Unterschiede. Es gibt sehr viele hoch ausgebildete Menschen mit Immigrationshintergrund, die einfach mitfunktionieren. Und sogar der Präsident unseres Parlaments ist auch von hat auch einen Migrationshintergrund und der Bürgermeister von Rotterdam auch. Also es ist auch eine Frage der Zeit natürlich, der Integration. Aber ich denke, die Integration geht nicht schneller dadurch, dass Typen wie Wilders die ganze Zeit Mord und Brand schreien. Das hilft nicht.
Waren Sie mal bei einer Veranstaltung von Gerd Wilders in den letzten Wochen?
Wilders hat keine Veranstaltungen. Der macht nur Tweets und der zeigt sich vielleicht eine halbe Stunde irgendwo auf einem Markt. Öffentliche Veranstaltungen gibt es nicht. Er hat ja auch keine Parteiorganisation. Er ist alleine in seiner Partei. Er hat keine Mitglieder. Also, und er hat auch alle, bis jetzt hat er alle Debatte, öffentliche Debatte hat er abgesagt.
Wenn das ein politisches Ein-Mann-Unternehmen ist, was macht das aus, was ihn so hochgetrieben hat bis heute?
Naja, vielleicht deswegen, weil er keine demokratische Parteistrukturen hat, kann er einfach entscheiden, was passiert. Und er hat natürlich schon seine Leute um sich herum, die ihm helfen, die ihn mit ihm mitdenken und ihn unterstützen. Aber es hat keine langwierige, mühsame demokratische Verhandlungen in seiner Partei. Es gibt auch Leute, die sind deswegen davongelaufen natürlich. Er hat das gemacht, um dafür zu sorgen, dass seine Partei nicht auseinanderfallen wird wegen verschiedener Debatten und Gegensätze in der Partei.
Dass sich die Stimmung, Sie haben es ja gesagt, so etwas verhärtet hat, gewandelt hat, dass es nicht mehr die Niederlande sind, die vielleicht auch wir Deutschen von vor 20 oder 10 Jahren kennen. Liegt es nicht auch an etwas anderem, an der Angst vor der Globalisierung, an den offenen Grenzen, am Euro zum Beispiel? Es gibt ja auch jetzt im Parlament eine Initiative, mal nachzuschauen, ob der Euro wirklich so gut für uns ist. Ist das nicht eine allgemeine Stimmung, auf die Wilders aufgesprungen ist?
Natürlich. Und ich glaube, dass vielleicht das Bild von den lässigen Holländern war auch immer schon ein bisschen ein ideales Bild, was nicht ganz der Wirklichkeit entsprach. Weil die Holländer haben natürlich so ihre liberalen Seiten als Händler und Gesellschaft, aber die haben natürlich auch ihre konservative Seiten auch immer schon gehabt. Ja, natürlich ist es nicht ein Mann. Es hat ja angefangen sozusagen diese populistische Welle in Holland mit Pim Fortuyn in 2002, der ja eigentlich zuerst ein eher aus der linken Kreise kam.
Und dann später ermordet worden ist.
Und dann ermordet worden ist. Und mit dem Mord an Pim Fortuyn, das hat natürlich einen riesen Energie ausgelöst und eine Empörung. Und aus dieser Bewegung heraus ist Wilders ist eigentlich in dieser Nische gesprungen, die Pim Fortuyn zurückgelassen hat.
Und wenn Sie unterwegs sind und die Leute sagen Ihnen, was er will, ist doch gar nicht so schlecht. Er will im Grunde das, was Trump vormacht, mehr um sich selbst kümmern. Was antworten Sie den Leuten dann?
Erstens mal, kein Mensch lebt nur für sich allein. Die sich immer in Bezug mit anderen entwickeln. Das gilt für uns persönlich, das gilt auch für unsere Länder und das gilt weltweit eigentlich. Also dieses Abgrenzen schlägt einfach auf einen zurück. Davon bin ich überzeugt. Also ich denke, das ist ein heilloser Weg. Es hat eine große Debatte gegeben, ob Wilders, ob den neuen Populismus, ob der demokratisch ist oder nicht. Und Wilders funktioniert natürlich innerhalb des demokratischen Systems. Er ist einer der ältesten Mitglieder des Parlaments. Er sitzt schon 30 Jahre im Parlament. Also er ist völlig im System eigentlich. Und trotzdem gibt er sich als Außenseiter. Er sagt, das machen alle Populisten, die sagen, wir sind das Volk. Und das ist eigentlich aber nur ein Teil des Volkes. Also sie sind im Grunde genommen antipluralistisch. Und das ist im Grunde genommen dann wieder antidemokratisch, weil das heißt, man grenzt Leute aus. Und das ist etwas, was, ja, was unsere Demokratien schlussendlich nicht gut tut.
HR Info, das Interview heute aus Utrecht mit einer der besten Kennerinnen der Niederlande, der Journalistin Erika Meyers, Chefredakteurin des Magazins De Helling für Politik und Kultur. Wie groß ist denn die Gefahr, dass diese rechtspopulistische Bewegung, die dann vielleicht auch aus der EU aussteigt und die EU zusammenbrechen lässt, sich doch durchsetzt innerhalb der nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahren, was würden Sie sagen?
Es kann überall hingehen von jetzt. Ich meine, ich glaube, es hängt wirklich von uns ab. Es ist eine reelle Chance, dass diese Bewegung immer weiter noch gewinnt und auch an die Macht kommt tatsächlich. Die Chance ist, es ist nicht ausgeschlossen. Ich glaube wirklich, Demokratie ist auch zerbrechlich. Und man muss Vertrauen haben in Demokratie, aber man muss sich auch, muss auch nicht vergessen, dass es zerbrechlich ist.
Aber man hat so das Gefühl, dass die anderen Parteien zu wenig Alternativen anbieten, also dass sie zu zögerlich sind und dass einige doch auch auf diesen populistischen Zug aufspringen. Ist man da gut aufgestellt, zum Beispiel auf der Seite der Sozialdemokraten, überhaupt der Linksparteien?
Ja, zum Teil ist da vielleicht die größere Gefahr, dass eben dass die ganze Gesellschaft angesteckt wird und die Parteien, politische Parteien auch angesteckt werden. Wir sind auch am Suchen, wohin. Wir stehen, denke ich, an einem Moment in der Geschichte, wo es wirklich viele große Fragen gibt, die noch nicht so deutlich sind, wie die zu lösen sind. Das Klimaproblem ist natürlich das allergrößte Problem. Alle reden jetzt vom Populismus, aber wenn wir nichts machen, stehen wir in 30 Jahren mit den Füßen ins Wasser, oder? Und das ist wirklich sehr dringend. Und das wird auch Migrationsfragen eher noch vergrößern.
Das heißt, es könnte sein, Geert Wilders irgendwann an der Macht und die Niederlande überflutet.
Ja, das ist dann wirklich das schwarze Szenario. Ich glaube, es hat nicht so viel Sinn, da sich irgendwelche böse Szenarien auszudenken. Aber ich denke, man muss sich schon bewusst sein von der Verantwortung, die man in diesem Moment hat. Man kann ja nicht in die Zukunft schauen, aber man weiß, von woher man kommt.
Wenn das wirklich alles so schlimm kommt, würden Sie in den Niederlanden bleiben oder sagen, nee?
Naja, wohin dann? In der Rest von Europa ist es auch nicht besser.
Einige Länder?
Ich denke,
vielleicht schon.
Zum Beispiel Polen, Ungarn, Frankreich, Deutschland, Irland vielleicht. Ja, ich bin noch nicht so weit, in diese Richtung zu denken. Aber ich verstehe, dass Leute und vor allem die Leute, die direkt angegriffen werden von diesen Populisten, sich wirklich große Sorgen machen und auch Angst haben um die Zukunft. Und ich denke, es ist auch unsere Verantwortung als Bürger, um da zusammenzuhalten und sagen, das lassen wir nicht passieren.
Aber wenn einiges durchgelassen wird, fragen sich die Bürger natürlich auch, naja, dann jetzt erst recht, wenn ich mir mal überlege, wie Geert Wilders argumentiert, sind ja nicht immer Argumente, sondern auch Hassbotschaften, blanke Hassbotschaften. Mhm. Er wurde angeklagt, er wurde verurteilt, aber es gab nicht so richtig Konsequenzen. Also er musste keine Strafe zahlen, schon gar nicht ins Gefängnis. Ist das ein falscher Weg? Hätte da der Staat auch Flagge zeigen müssen?
Nein, das glaube ich nicht. Es gab Leute, die waren sogar gegen den Prozess überhaupt. Ich glaube, das ist so irgendwas wie der NPD-Verbot in Deutschland, dass man sagt, das ist verfassungswidrig, aber wir verbieten es nicht, weil wir so viel Vertrauen haben in der demokratischen Gesellschaft, dass sie sich nicht wirklich durchsetzen können. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, Wilders ist die Grenze. Es ist verfassungswidrig, sein ganzes Parteiprogramm ist verfassungswidrig. Darüber muss man sich im Klaren sein, das soll man auch ganz deutlich sagen. Aber solange Geert Wilders nicht zur Gewalt schreitet, kann man ihn nicht verbieten. Ich denke, wir müssen auch selbst in der Bekämpfung dieser Phänomene unsere demokratische Gesinnung auch nicht verlieren.
Wenn Sie mal sagen würden, was Europa für Sie ist, also Europa ist ein bürokratischer Moloch oder Europa ist eine Riesenchance, trotzdem geht es nicht mehr so weiter mit der EU. Wo würden Sie hintendieren?
Naja, erstmal, Europa ist mein Zuhause. Ich lebe in Europa, die Geschichte Europa ist meine Geschichte. Und ich fühle mich verbunden mit, ich habe Freunde überall in Europa, ich habe gelebt in verschiedenen Ländern. Und die Auseinandersetzung zwischen, auch schwierige Auseinandersetzung über Konflikte der Vergangenheit zwischen den Europäern, halte ich für sehr, sehr wichtig für uns Zusammenleben. Für auch jeder für uns, für jedes Land und unser gemeinsames Zusammenleben. Also dass es eine Kooperation geben muss, ist für mich klar wie Glas. Wie man das organisiert und dass das vielleicht so wie die EU jetzt organisiert ist, ist sicher nicht die ideelle Form. Das ist ganz auch ziemlich deutlich. Vielleicht war die Euro ja ein Fehler. Also die Grünen in Holland waren gegen die Euro, haben gesagt, das kann nicht gut laufen. Weil da wenn da keine Währungsunion da drunter steht, um das zu halten, dann gibt das große Probleme. Man kann aber auch nicht zurück in die Vergangenheit. Also jetzt die Euro abschaffen ist ziemlich problematisch. Also irgendwie müssen wir einfach ganz praktisch schauen, was wird der nächste Schritt.
Wenn man sich die Niederländer so anschaut und auch anhört, jenseits der Rechtspopulisten, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Verhältnisse hier eintreten können, wie zum Beispiel in Polen oder in Ungarn, wo die freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird, wo mit autoritärer Politik auch autoritäre Menschen vielleicht bedient werden wollen. Lässt sich sowas überhaupt durchsetzen, selbst wenn es irgendwann solche Machtverhältnisse geben sollte? Oder sind die Niederländer doch selbstbewusst und freiheitsliebend genug, um sich doch dann einen eigenen Weg zu suchen und parlamentarische Mehrheiten zu suchen, die etwas anderes wollen?
Vorläufig schon. Ja, im Moment schon. Ich denke, ja, wir sind als Niederländer Menschen so wie alle anderen, können auch Fehler machen und sind auch anfällig auf alles, was in der Welt passiert. Aber ich glaube auch, wir haben von unserer Tradition und unserer Geschichte her gelernt, mit Unterschieden umzugehen. Ich vertraue schon darauf, dass wir das diesmal auch schaffen. Ja.
Wie schauen denn die Niederlande im Moment auf Deutschland?
Ich glaube, Deutschland wird schon gesehen als der größte Macht in Europa im Moment.
Sympathisch oder eher unsympathisch?
Ich glaube, relativ neutral, weil es ist wirtschaftlich ist die Beziehung zu Deutschland sehr, sehr wichtig für Holland. Es ist wahrscheinlich unser allerwichtigster Partner. Deswegen wäre es auch sehr gescheit, wenn die Holländer etwas öfters wieder Deutsch lernen, anstatt nur Englisch.
Naja, umgekehrt könnte es ja auch mal passieren, ne?
Wäre auch nicht schlecht, aber gut, der Macht ist natürlich, liegt eher an der deutschen Seite. Aber sowieso Multisprachen ist, denke ich, was sehr Gutes und Wichtiges. Na, ich glaube, es ist keine sehr negative Haltung. Ich glaube, Merkel ist relativ populär, auch in Holland.
Und Martin Schulz?
Naja, ich denke, der ist nur bekannt bei Leuten, die wirklich die Europapolitik ein bisschen verfolgt haben. Und sonst ist das noch hier bei den meisten Leuten noch nicht so ein Begriff. Das glaube ich nicht.
Schönen Dank, Frau Meyers. HR Info, das Interview heute aus Utrecht mit einer der besten Kennerinnen der Niederlande, der Journalistin Erika Meyers, Chefredakteurin des Magazins De Helling für Politik und Kultur. Wie geht es unserem Nachbarn gerade vor den wichtigen Wahlen am 15. März? Da kann sich ja auch viel für Europa entscheiden. Alle Informationen zur Sendung und natürlich auch den Podcast gibt's wie immer auf hrinforadio.de. Das war HR Info, das Interview mit Andreas Meyer-Feist.